Deutschlandfunk Nova.
Ich würde nie.
Hallo Frau Demirel.
Hallo.
Herzlich willkommen in unserem Späti am Ostkreuz. Gerne. Ich lade Sie auf was zu trinken ein.
Okay.
Ja? Es gibt doch Kaffee.
Ich nehme gerne einen Kaffee.
Ja, dann nehmen wir einmal Kaffee für Frau Demirel. Dann zahle ich einmal. Frau Demirel, es ist nicht einfach, über Sie Infos einzuholen. Es gibt nicht viel. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben bei der Recherche. Aber so richtig viel kriegt man nicht raus. Aber um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir hier so eine Fragentüte vorbereitet. Da sind Kärtchen drin mit Ich würde nie aussagen. Da können Sie mal ziehen und dann können Sie die Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
Und Sie lesen die vor oder
Sie lesen vor, laut bitte.
Ich würde nie mit Martin Schirdewan ein Hotelzimmer teilen.
Der ist hier mit Spitzenkandidat für die Europawahl. Und sagen wir mal, Sie sind auf einer Parteiveranstaltung irgendwo. Das Hotel ist komplett ausgebucht. Es gäbe nur noch ein Zimmer.
Ja.
Was würden Sie machen?
Ich würde dann natürlich ein Zimmer teilen, aber jetzt nicht im Sinne von mit ihm zusammen auf ein Hotelzimmer sein. Wer das Bett kriegt, gucken wir.
Dann machen Sie, ziehen Sie noch weiter. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet.
Ich würde mir nie die Europaflagge tätowieren lassen. Ich denke nicht, nein.
Nein, sind Sie tätowiert?
Nein. Ich finde Tattoos voll schön. Wollte auch gern eins haben, habe mich aber nie getraut. Im Alter weiß man nicht mehr, wie man dazu steht wahrscheinlich.
Ja, das Problem habe ich auch mal ein bisschen. Vor allem sehen die nach ein paar Jahren halt teilweise auch schon. Nee, ich habe gar keine. Ich bin auch. Ich habe auch immer mal überlegt, aber ich habe dann immer Angst, wie es nach 5, 6 Jahren aussieht. Weil manche Tattoos halt, die Haut lebt ja und dann verschwimmt alles und dann denke ich.
Genau, immer so, also der Punkt ist auch, wie sieht es dann im Alter aus? Sieht es dann überhaupt noch gut aus oder nicht? Und deshalb bin ich halt nie wirklich dazu gekommen, aber ich weiß nicht, ich hätte mir vielleicht irgendein Wort oder irgendwas vielleicht.
Die Namen von Ihren Kindern?
Vielleicht. Aber dann vielleicht
zwei
in einer anderen Sprache.
Mhm. Zwei Kinder. Zwei, ne? Wie alt sind die?
6 und 3 noch.
Oh, die sind ja noch nicht so, noch nicht so groß, ne?
Ja, ich bin ja auch noch nicht so
alt. Nee, sie sind noch überhaupt nicht alt. Vor allem für die ganzen politischen Tätigkeiten, die sie schon gemacht haben. Ja. Und dann ziehen sie jetzt mit ihren Kindern um.
Nee, also ich habe ja nicht nur zwei Kinder, ich habe auch einen Mann.
Ja.
In der Tat. Und meine Tochter fängt in diesem Sommer mit der Schule an. Die bleiben in Düsseldorf.
Ah,
ich pendel und versuche dann möglichst viel auch mit meinen Kindern trotzdem Zeit zu verbringen.
Dann machen wir weiter.
Ich würde nie Follower auf Social Media kaufen. Also habe ich nicht gemacht, gekauft habe ich nicht. Noch nie. Ich mache auch jetzt nicht irgendwie wirklich viel Geldanzeigen. Ich gebe zu, ich habe ein, zweimal so kleinere Beträge mal gemacht jetzt. Gehört mit dazu, aber ich habe Social Media nicht so.
Sie sind auch auf, Sie sind auf Instagram, ne? Aber Sie haben da, ich glaube, Sie folgen einer Person
Nein,
oder so.
Instagram bin ich nicht wirklich. Also ich habe da irgendwann mal quasi freigeschaltet, aber ich habe da noch nie was gemacht auf Instagram. Twitter habe ich einen Account, habe da früher auch kaum was drauf gemacht, jetzt aktuell natürlich ein bisschen verstärkt. Facebook mache ich schon länger und wirklich, aber
und haben Sie
also wie gesagt, aber nicht professionell, dass da jemand anderes für mich rumarbeitet oder irgendwie Geld reingesteckt wird oder so. Das ist einfach ein Facebook-Account sozusagen.
Machen Sie ruhig noch
weiter.
Eine. Ja, wir wollen.
Wie viele Karten sind denn da drin?
Nicht so viele. Wir machen auch zwischendurch noch eine. Aber wir wollen ja ein bisschen was über Sie rausfinden, weil wie gesagt, man findet nicht viel über Sie. Sie machen das ganz gut.
Ich würde nie mit der Düsseldorfer Schickeria Golf spielen gehen.
Sagen wir so mit den oberen 2000 oder so.
Also ich spiele kein Golf. Minigolf habe ich gespielt oder spiele ich mal. Und ich finde die Frage ein bisschen komisch. Also nein, ich bin jetzt nicht mit der Schickeria wahrscheinlich politisch eins und mach's auch nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der anfängt, Menschen zu bashen, ohne dahinter zu
gucken,
was für ein Mensch dahinter ist. Hm? Politisch ist was anderes, aber ich würde jetzt Menschen nicht beschimpfen.
Unsere Gäste auch immer zwischendurch erinnern, auch zu trinken, weil ich immer so viele Fragen stelle und dann kommen die gar nicht dazu.
Ja, und der Kaffee wird ja kalt.
Ja, und kalter Kaffee will man halt auch nicht, ne?
Ich bin da schon ein bisschen hart im Leben. Also ich trinke auch mal kalten Kaffee, wenn es nichts anderes geht. Aber es ist warm, lecker.
Wenn es sich vermeiden lässt, dann. Ja. Frau Demirel, die Linke fordert ja einen Neustart der EU. Das ist ja noch, würde ich sagen, eine relativ freundliche Formulierung dafür, dass es ja viele Leute in Ihrer Partei gibt, die eigentlich sehr negativ gegenüber der EU eingestellt sind, würde ich jetzt mal sagen.
Ich finde das immer spannend, dass das immer so abstrakt diskutiert wird. Sind sie für oder gegen Europa? Der Punkt ist, dass die real existierende Politik in der Europäischen Union auch scharfe Kritik verdient. Wenn wir an die Außengrenzen gucken, wenn wir an die Sozialpolitik gucken, wenn wir gucken, welche Demokratiedefizite zum Beispiel auch vorhanden waren bei der Troika-Politik. Insofern finde ich es richtig, dass wir das als Linke kritisieren und deutlich machen, dass wir für eine andere Politik stellen, aber auch unsere Forderungen klar benennen.
Ich wollte ganz gerne wissen, wenn Sie, weil das ja wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass Sie sagen, die Strukturen der EU, die müssen wir verändern, die müssen wir verbessern. Was ist denn jetzt wirklich, wenn man sich die EU, eine EU-Reform nach Wunsch der Linken anguckt? Ja. Was sind da so die drei wichtigsten Punkte? Was würden Sie institutionell an der EU verändern, um die in Ihren Augen besser zu machen?
Also ich würde erstmal die institutionellen Institutionen demokratisieren. Das heißt, es muss auch das Parlament muss gestärkt werden. Das ist keine Frage. Und ich finde es falsch, dass zum Beispiel das Parlament selber kein Initiativrecht hat. Zur Wahrheit gehört, dass in den vergangenen Jahren das Parlament ein bisschen gestärkt wurde, aber es hat immer noch kein Initiativrecht. Es funktioniert nicht zum Beispiel wie der Bundestag. Mhm. Das ist falsch. Oder auch die ganzen Institutionen. Die EZB macht Geldpolitik in Europa, aber wo wird die EZB demokratisch kontrolliert? Welche Legitimation hat sie? Wer ist überhaupt der Vorsitzende? Nach welchem Prinzip regelt sich das? Und da kann man diese Institutionen demokratisieren. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, ich würde endlich nicht die Grundfreiheiten, die sich beschränken auf Arbeitnehmerfreizügigkeit, freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital und das als zentrale Maxime nehmen, sondern sagen, dass auch die sozialen Belange mindestens genauso gleichgestellt werden müssen im Primärrecht, wenn nicht sogar stärker gestellt werden müssen. Also die Sozialpolitik verändern in dem Bereich. Und ich würde endlich dafür sorgen wollen, dass die Europäische Union nicht die Institution ist, die einen riesen Binnenmarkt schafft, eine Ebene schafft für Lohndumping und Steuerdumping nach unten. Ich würde halt Mindestregeln sowohl in der Unternehmensbesteuerung festlegen, wie auch soziale Mindeststandards.
Aber das sind ja jetzt wieder inhaltliche Sachen. Das ist ja jetzt kein.
Naja, aber Inhalt und Form immer voneinander zu trennen, ist schwierig. Mhm. Und ich finde es halt auch wichtig, dass wir diesen Europawahlkampf nutzen, ganz konkret darüber zu reden, was europäische Politik ist. Ich glaube, es ist niemandem Gefallen getan, wenn man irgendwie einfach nur sagt, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Wofür? Wogegen? Warum? Weshalb? Warum wollen wir da rein? Welche konkreten Veränderungen wollen wir haben? Ich finde, das ist eigentlich ehrlich. Ich finde, dass wir als Linke schon ziemlich ehrlich in diesen Wahlkampf gehen, während andere irgendwie ganz abstrakte Bekenntnisse liefern.
Sie wollen ja auch mehr Volksbegehren.
Wir wollen die direkte demokratischen Elemente stärken.
Aber sieht man da nicht gerade in Großbritannien, dass das eigentlich eine ziemlich schlechte Idee sein kann?
Nein, ich finde, dass man nicht Menschen aberkennen kann, das Recht aberkennen kann, dass sie irgendwie selber wissen, wofür sie sich entscheiden sollen. Ich finde diese Haltung von oben herab auf Menschen, ich weiß es besser, die anderen wissen es nicht besser, deshalb lasse ich keine Volksabstimmung.
Naja, aber dafür wählen wir Sie ja als Stellvertreter, die sich wirklich damit beschäftigen. Sie haben Politik studiert, Sie sind da wirklich drin. Warum kann man und den Politikern dann nicht vertrauen, dass die vielleicht das Größere auch sehen können und dann für mich quasi die Entscheidung dann treffen, wenn sie von mir demokratisch gewählt wurden?
Also ich bin tatsächlich sehr vertrauenswürdig, das steht außer Frage, aber ich finde schon, es hat was mit Politikverständnis zu tun. Und ich bin sehr vertrauenswürdig, aber ich lehne es ab, in Form von Stellvertreterpolitik immer Politik gestalten zu wollen. Ich lehne es auch ab, zu sagen, einfach nur wählt mich und die Welt wird besser. Das machen andere Parteien immer sehr professionell. Ich finde es nicht richtig, ich finde es nicht ehrlich. Ich will tatsächlich Politik verändern. Ich will Gesellschaft verändern. Ich will eine sozialere Gesellschaft, eine solidarischere Gesellschaft schaffen. Und das durchzusetzen, das geht nur mit Menschen zusammen und mit Bewegungen zusammen. Also der Punkt ist, dass ich will, dass die Menschen selber bestimmen. Also dann stelle ich die Frage, so habe ich mich ja auch irgendwie auf dem Parteitag beworben, für welches Europa stehe ich? Und ich stehe für ein Europa der Menschen. Ich stehe für ein Europa, wo die Menschen sich für ihre Interessen einsetzen, Verbesserungen durchsetzen, Fortschritt, sozialen Fortschritt durchsetzen oder Menschenrechte verteidigen, wenn sie mit Füßen getreten werden. Das ist mein Politikverständnis. Und mein Politikverständnis ist auch nicht zu sagen, mit Wahlen ist die Demokratie niegelnagelfest und das war's, sondern Politik ist, dass Menschen sich für ihre Interessen und Belange einsetzen.
Okay, bevor wir machen einen ganz kurzen, damit Sie auch ein bisschen entspannen können. Ziehen Sie ruhig nochmal.
Ich würde nie 8 Euro für eine Portion belgische Pommes ausgeben.
Da werden Sie sich demnächst Gedanken drüber machen müssen, wenn Sie in Brüssel sind, Frau Demirel. Da gibt es ja Pommesbuden. Ja. Da muss man auch eine halbe Stunde, Stunde anstehen, um richtig gute belgische Pommes zu bekommen. Ja. Ne?
Ich finde es natürlich, zumindest wenn wir von Deutschland den deutschen Löhnen ausgehen, horrend hohe Summen. Ich würde es ausgeben, wenn ich das Geld habe und
wenn die Pommes auch wirklich zweimal
und keine andere Alternative habe, natürlich. Aber ich denke hier gerade an Menschen, die das nicht haben, die jeden Euro 10-mal umdrehen müssen oder die für alles, wie zum Beispiel Hartz-IV betroffene Menschen, die für alles im Leben für einen Tag irgendwie um die 10 Euro mit 10 Euro auskommen wollen.
Und, naja, und Sie sind
das finde ich dann natürlich was anderes.
Sie sind ja im Herzen auch Marxistin, ne?
Selbstverständlich.
Und als Marxistin kann man da eigentlich nicht 8 Euro für eine Pommes ausgeben, oder?
Das ist jetzt weniger die Frage von Analyse der ökonomischen Verhältnisse. Mhm. Das hat ja Marx wirklich schon sehr, sehr klar gemacht. Also Marx hat ja eine Analyse der Funktionsweisen des Kapitalismus geliefert, wo ja auch Albert Einstein als ein anderer sehr kluger Kopf gesagt hat, dass es richtig, diese Verhältnisse in Frage zu stellen. Und wenn man sie in Frage stellt, muss man sie erstmal verstehen. Und um das zu verstehen, lohnt es sich für jeden, auch mal irgendwie in das Kapital reinzugucken. Tun übrigens Superreiche auch.
Kurzer Werbeblock für das Kapital von
Karl Marx. Ja, es gibt ja auch Lesekreise dafür.
Okay, aber wir sagen...
Aber die Frage von Pommes jetzt unmittelbar ist jetzt, glaube ich,
naja, das ist ja auch ein bisschen überspitzt.
Weit hergeholt.
Ich versuche sie ja auch ein bisschen zu provozieren, Frau Demirel. Ne? Lassen Sie uns über ein wichtiges Thema auch sprechen in den letzten Jahren und was die Menschen auch immer noch bewegt, ist das Thema Flucht und Migration. Die Linken wollen nicht mehr zwischen wirtschaftlichen und politischen Flüchtlingen unterscheiden. Ich sage es jetzt mal überspitzt. Wenn es nach den Linken geht, dann darf im Grunde genommen jeder nach Deutschland kommen, der nicht genug Geld hat zum Leben, oder?
Nein, also ich finde das jetzt, ich finde, da muss man erstmal ganz klar darüber reden. Ich bin selber übrigens Tochter einer politischen Flüchtlingsfamilie. Ich habe selber den blauen Pass gehabt, bis ich eingebürgert wurde. Ich weiß, was politische Verhältnisse sind. Doch wenn man sich die Entwicklung in der Welt anguckt und sagt, nur Menschen, die politische Flüchtlinge sind, können hier mittlerweile einen Asylantrag stellen. Dann wird eigentlich am Thema vorbeigeredet. Denn was bedeutet das im Moment? Im Moment bedeutet das, sie müssen ganz persönlich irgendwie ein Verfahren bekommen, gefoltert worden sein oder irgendwie mit der Androhung von Gefängnis leben. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Volksgruppe sind, die unterdrückt wird, eine Minderheit ist, haben Sie nicht das Recht, ein politisches Asyl hier zu beantragen. Also ist da erstmal die Frage, was heißt jetzt in dem Falle für Sie politisches Asyl?
Naja, natürlich aber man hat ja Menschen, da die Möglichkeit, einen Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention zu bekommen und eben auch einen Schutzstatus hier zu genießen,
ja,
wenn man jetzt nicht,
ja,
politisch verfolgt hat.
Kriegsflüchtling. Genau. Aber trotzdem muss man mal darüber reden, weil viele das einfach nicht wissen. Also viele, ja, nicht damit, ja, irgendwie umgehen können und denken so, ja, das sind ja politische Flüchtlinge. Oder wenn Homosexuelle irgendwie mit Lebensgefahr im Heimatland bedroht sind, haben sie nicht das Recht, hier ein politisches Asyl zu bekommen, obwohl es eine politische Situation und die politischen Verhältnisse dort ihre Lebensgrundlagen
zerstören.
Das verstehe
ich, zerstören. Das ist wichtig, aber die Frage ist ja wirklich ganz konkret, was ist mit den Menschen, die aus eher wirtschaftlichen Gründen, ja, fliehen, wo kein Krieg herrscht, die nicht individuell politisch verfolgt sind? Würden Sie da sagen, dass wir denen auf jeden Fall auch Schutz gewähren sollten?
Also ich finde, dass allen Menschen, die in Not sind, Schutz gewährt werden muss, klar. Das heißt, da unterscheide ich jetzt erstmal nicht, ist sein Anliegen für mich legitim oder nicht. Was ich aber einen Skandal finde, ist, dass diese Menschen, die hier einen Asylantrag stellen wollen, im Moment im Mittelmeer ertrinken und dass zum Beispiel auch die Europäische Union mit libyschen Warlords zusammenarbeitet oder einem Präsidenten Erdogan, der ja auch selber die demokratischen Grundrechte in der Türkei mit Füßen tritt, zusammenarbeitet, um diesen Menschen überhaupt den Weg hierher zu verwehren. Wir wissen, wie die Situation in libyschen Lagern ist. Wir wissen, dass dort Folter existiert. Wir wissen, dass dort Vergewaltigungen von Männern wie Frauen stattfinden. Dass da zum Teil, das sagen ja Menschenrechtsorganisationen, auch die europäischen Partner mit dran verstrickt sind. Und ich finde das tatsächlich ein Skandal. Erstmal heißt es für mich, die Menschen dürfen nicht im Mittelmeer ertrinken. Man muss ihnen, jeder hat das Recht, hier einen politischen Asylantrag zu stellen oder ein Recht, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Dann kann das seinen geordneten Weg gehen. Im Moment wird da eine Abschreckungspolitik gemacht. Das Zweite ist, dann lassen müssen Sie uns über, wenn Sie jetzt Afrika ansprechen, doch mal über die Fluchtursachen reden, über die Gründe reden. Ja, in Afrika ist es gerade so, dass dort auch immer mehr Menschen fliehen, weil zum Beispiel der Klimawandel, der ja von den Industriestaaten hauptsächlich auch verantwortet ist, dazu führt, dass die Lebensgrundlagen dieser Menschen dort zerstört sind. Oder wenn Sie sich angucken, wie die Entwicklungspolitik Europas, der Amerikas oder anderer großer Industriestaaten war, dann war es immer darauf fokussiert und ausgerichtet, dass dort die Ressourcen benutzt werden für eigene wirtschaftliche Interessen, die Absatzmärkte benutzt wurden. Das heißt, den Menschen wurde doch die Lebensgrundlage dort entzogen. Und jetzt darüber zu schwadronieren, warum diese Menschen hierher kommen, wenn sie keine Lebensgrundlage haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie selber Familie, also im Sinne von kleinen Kindern haben, aber wenn sie überhaupt keine Perspektive haben und zum Beispiel kleine Kinder haben, dann werden sie doch auch sagen, ich suche mir einen Weg, wo ich mein Leben besser führen kann. Und die sind ja nicht die Hauptverantwortlichen für die Lebensverhältnisse.
Aber ist dann der Ansatz der Linken, also das, ich meine, die Ansicht teilen ja auch andere Parteien, dass man Menschen in Not helfen muss. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt nur die Frage, jedenfalls nicht bei allen. Genau, und die Frage ist ja dann, da gibt's ja dann die Strategie, okay, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, wir müssen den Menschen in den Ländern helfen. Ist dann eher der Ansatz der Linken, nee, wir müssen aber die Grenzen eher öffnen, wir müssen die Menschen auch wirklich hier aufnehmen, die müssen hier die Möglichkeit haben zu leben, oder legt man den Fokus dann vielleicht auch doch in die Länder rein, um da die Fluchtursachen zu bekämpfen? Also wo ist da, oder machen Sie beides, oder wo liegt der Fokus
drauf? Also gucken Sie sich die Entwicklungspolitik an, die die anderen Parteien auch praktizieren. Gucken Sie sich die Entwicklungspolitik und die Zusammenarbeitspolitik der Europäischen Union gerade mit den afrikanischen Staaten an. Die reden davon, Fluchtursachen zu bekämpfen, aber sie machen nichts davon. Sie arbeiten teilweise mit Regimen auch in Afrika zusammen, die dort Menschenrechte verletzen. Sie knüpfen Entwicklungshilfegelder daran, Menschen von Europa fernzuhalten, dass sie halt wirklich niemand mehr hier reinlassen. Und sie machen doch nicht wirklich real etwas. Sie nutzen die afrikanischen Märkte, um noch mehr zum Beispiel Hühnerteile aus Europa nach Afrika
aber
zu...
Nein,
aber das sind Fluchtursachen und die müssen doch bekämpft werden.
Genau, ja. Sie haben jetzt aber nur darüber gesprochen, was die anderen nicht machen. Was würde die
Nein,
Linke
aber das,
machen?
Das ist ja genau meine Kritik. Das ist ja genau das, was ich als Linke sage. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen. Ich persönlich stehe für eine Welt, in der sich jeder frei bewegen kann, aber niemand gezwungen ist zu fliehen. Die Realität ist doch aber heutzutage eine ganz andere. Die Realität ist, dass die real existierende Politik, egal ob auf europäischer Ebene oder die Bundespolitik, von großen Industriestaaten doch anderen Menschen die Existenzen zerstört. Die Realität ist doch, dass die afrikanischen Küsten leer gefischt wurden, dass Bäuerinnen und Bäuer, Fischerinnen und Fischer in diesen Regionen keine Existenz mehr haben. Und da sage ich, in der konkreten Situation, wenn Menschen auf der Flucht sind, in Not sind, dann muss man ihnen die Hand reichen, man muss ihnen helfen, klar, keine Frage. Aber im Grundsatz muss man tatsächlich anfangen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das heißt für mich zum Beispiel, dass ich hinterfrage, wie die deutsche Waffenexportpolitik ist oder französische. Und ich nehme wahr, dass Frau Merkel und Herr Macron sehr gewillt sind, in Europa die Waffenexportrichtlinie nach unten zu schrauben. Da bin ich doch als Linke viel glaubwürdiger, wenn ich sage, das will ich endlich bekämpfen.
Sie lehnen Waffenexporte ja auch ab, aber wo ich auch noch drauf hinaus wollte, ist, dass die Linke Abschiebungen ja auch ablehnt. Und da wäre meine Frage, Abschiebungen auch bei, keine Ahnung, Intensivstraftätern, auch Kriminelle würden Sie nicht abschieben? Niemanden?
Also der Punkt ist doch, ich finde, dass Kriminalität bestraft gehört. Kriminalität gehört bestraft. Glaub, wenn jemand eine kriminelle Straftat begeht, gehört er hinter Gittern nach rechtsstaatlichen Prinzipien.
Ja?
Doppelbestrafung lehne ich ab. Doppelbestrafung an sich. Und dann kann man darüber reden, was eine Doppelbestrafung ist und ob eine zum Beispiel Abschiebung dann nicht unter diese Kategorie der Doppelbestrafung fällt. Aber wissen Sie, was mich nervt? Was mich wirklich in dieser ganzen Migrationsfrage nervt? Dass wir über diese Dinge diskutieren und die Medien voll sind mit diesen Themen. Oh, wie ist es denn mit den kriminellen Straftätern? Das sind, ich weiß nicht, über wie viele Menschen wir da real reden. Wir reden aber über Millionen Menschen, die im Moment weltweit auf der Flucht sind, weil der Klimawandel ihre Existenzen zerstört, weil Waffenexporte und Kriege und Bürgerkriege vom Zaun gebrochen werden, wo auch die europäische Politik, und da werde ich auch tatsächlich sauer, sage ich hier an dieser Stelle, mit ein einen großen Beitrag zu geleistet hat. Oder wenn wir eine Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik haben mit Handelsverträgen, Freihandelsverträgen, die nichts mit dem fairen Handel zu tun haben, dass Menschen dann auf der Flucht sind. Warum reden wir nicht darüber? Warum müssen wir uns immer über diese kleinen Themen unterhalten, die immer sehr schön populär auszuschlachten sind in den Medien, aber nicht über die wahren Ursachen, wahren Probleme, die die Menschen betreffen?
Da haben wir ja eben auch durchaus drüber gesprochen. Aber das heißt, ich fasse kurz zusammen, niemanden abschieben.
Ich finde eine Abschiebepolitik, also das ist doch nicht meine Antwort, das ist nicht die Politik, die ich im Moment vertrete. Wenn jemand kriminell ist, gehört er für mich bestraft und zwar so wie jeder andere auch.
Aber nicht abgeschoben.
Ich finde die Abschiebedebatte komisch. Ich habe selber
eine Frage nicht beantworten.
Ja, nein, also ich habe selber zum Beispiel einen Migrationshintergrund auch aus der Türkei. Ich kenne auch andere und ich kann mich an diese Debatten erinnern, jetzt gar nicht mit dieser neuen Fluchtdebatte früher irgendwie den kriminellen Mehmet abschieben, den kriminellen Ali abschieben. Da ging es aber um junge Menschen zum Teil, die hier geboren sind, die zum Teil kaum die türkische Sprache sprechen. Wohin schiebe ich wen wann ab? Also was ist das für eine Diskussion? Das ist doch komplett die falsche Diskussion.
Aber lassen Sie uns noch mal einen ganz kurzen Break machen und ziehen Sie noch mal eine Karte.
Das ist dann auch die letzte, ne?
Ich habe noch zwei in der Hosentasche. Falls Sie unbedingt noch mehr möchten, habe ich Backup-Karten.
Ich würde nie für RTL eine Home-Story machen. Also, ich finde immer diese, ich würde nie sehr gewagte Fragen, ne?
Das ist aber alles überspitzt hier, Frau Demirel.
Ich denke nicht. Also ich,
nein.
Oder ich.
Würden Sie nicht
nein,
einladen?
Ich würde nie eine. Nein, ich würde keine Home Story machen.
Sie haben es eben schon ein bisschen angeklungen, als Sie über Wohnungen, Wohnungsnot auch kurz gesprochen haben. Sie sind ja, kann man das schon sagen, die Linke ist schon Fan oder ist schon für Enteignung von Wohnung?
Oh Gott, nein, wir wollen nicht die Oma um die Ecke, die einen Häusler hat, enteignen. In dieser Debatte geht es ja tatsächlich um Konzerne, um große Konzerne mit tausenden Einheiten, Wohneinheiten, die im Moment die Mietpreise hochtreiben, die im Moment sich eine goldene Nase daran verdienen, dass die Menschen enteignet werden, indem zum Beispiel Sanierungen auf die Miete übertragen wird. Und da bin ich schon der Meinung, dass man durchaus mal die Eigentumsfrage stellen muss. Also die Politik muss in der Lage sein, die Eigentumsfrage zu stellen. Und ich finde, wir haben ja gerade in dem Bereich die Erfahrung gemacht, dass einfach zu sagen, der Markt regelt schon alles. Der macht es schon irgendwie und gut für alle Menschen. Und wenn irgendwie Unternehmen reicher werden, dann wird es auch allen Menschen gut gehen. Da im Wohnungsbereich sehen wir es ja ziemlich klar auf der Hand, dass es eben nicht so ist, dass der Markt eben nicht alles regelt und dass dann durchaus auch die Frage gestellt werden muss, wie müssen Eigentumsverhältnisse geregelt sein, dass es sozial, fair, gerecht und ökologisch für alle sein kann.
Was sagen Sie dann zu den Argumenten, die ja durchaus kommen, wenn dann von Enteignungen die Rede ist, dass eine Enteignung keinen neuen Wohnraum schafft und dass es vor allem auch lange dauert und auch private Investoren abschrecken könnte?
Also erstens hat jemand behauptet, dass Enteignung jetzt eine neue Wohnung schafft. Darum geht's nicht. Aber wir haben
es geht ja darum, mehr Wohnraum zu schaffen.
Ja und nein. Also erstens ist es ja auch so, wir haben ja verschiedene Gegenden, wo auch im Moment viel gebaut wird. Aber gucken wir, in welchem Segment gebaut wird. Da werden Luxuswohnungen gebaut und immer mehr Luxuswohnungen oder Luxushäuser zu bauen, sorgt eben nicht dafür, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum haben. Also einfach nur blind zu sagen, bauen, 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 ist auch nicht das Richtige. Es muss gebaut werden, keine Frage, es ist richtig. Aber es muss im bezahlbaren Segment gebaut werden. Wir müssen, finde ich, mehrere Sachen machen. Auf der einen Seite
auf europäischer Ebene jetzt. Also was würden Sie auf europäischer Ebene machen, um dem der Wohnungsnot oder dem Wohnungsmangel entgegenzutreten?
Okay, also was Europa gemacht hat, ist tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten durch diese Deregulierungsmaßnahmen, Liberalisierungsmaßnahmen ja eben öffentliche Gesellschaften, auch Wohnungsgesellschaften und so nicht zu stärken, sondern eher da auch im Wohnungsbereich den Markt immer stärker zu begünstigen. Das müsste sich ändern und was Europa natürlich auch falsch macht, ist meines Erachtens in dieser Frage der Investitionspolitik. Europa hat ja eine sehr restriktive Fiskalpolitik, wo eben nicht öffentliche Investitionen stark begünstigt sind, sondern man guckt ja immer drauf, dass eben die Schuldenbremse, die Quoten eingehalten werden in dem Bereich.
Und dadurch,
die schwarze Null wird das ja immer genannt, passt vielleicht sogar in dem Fall, wenn man zum Beispiel damals an die Politik von Herrn Schäuble denkt, wo das begünstigt wird und damit aber zum Beispiel die öffentliche Hand nicht die Möglichkeit Möglichkeit hat, zu investieren in öffentlichen Wohnungsbau. Und ich finde, meine Antwort ist tatsächlich zu sagen, wir brauchen neuen Wohnungsbau. Das muss vorangebracht werden. Das muss aber im öffentlichen Segment passieren oder im genossenschaftlichen Segment passieren, dass Wohnungen neu gebaut werden. Und auf der anderen Seite muss man schon durchaus gucken, ob die Liberalisierung des Wohnungsmarktes richtig war. Und wir haben ja als Linke auch solche Sachen in unserem Programm stehen, wie, dass wir finden, dass auch die Europäische Union Sozialstandards festlegen muss. Das heißt für uns auch, dass wir finden, dass die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden müssen, wenn zum Beispiel Obdachlosigkeit steigt oder die Mietpreise horrend hoch steigen und für viele Menschen eben Wohnen nur noch zu einem Luxusgut wird, zu verteidigen, dass die öffentliche Hand investiert in den Wohnungsbau. Also da in dieser Fiskalpolitik eine Veränderung vorzunehmen, das wäre originär dann auch europäische Politik, das durchzusetzen. Ansonsten ist Wohnungsbau Politik hauptsächlich Länderpolitik, also Landespolitik.
Frau Demirel, wir dürfen am Ende dürfen alle unsere Gäste noch einmal selber in diese Kamera sagen, was sie niemals tun würden.
Was also ich niemals
sie, genau, sie dürfen müssen den Satz dann so anfangen mit ich würde nie und dann können sie irgendwie was sagen. Und schön ist immer, wenn es irgendwie was Persönliches auch ist.
Also was ich wirklich nie machen würde, ist wahrscheinlich von einer 10 Meter hohen Klippe springen.
Haben Sie Höhenangst?
Nein, aber ich würde trotzdem nicht von einer Klippe springen.
Nein. Ja, danke, dass Sie da waren.